herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Privatpiloten-Lounge. Ich bin Fritz, heute leider alleine. Christian hat leider keine Zeit, mich zu unterstützen, aber nichtsdestotrotz haben wir wieder einen Studiogast oder einen Interviewgast gefunden. Wir müssen einmal über den Teich springen und in die Nähe von Chicago. Eigentlich müssen wir noch weiter westlich von Chicago gehen, genauer gesagt nach Cedar Rapids. Da sitzt er und wir begrüßen ganz herzlich bei uns in der Talkrunde heute den Martin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Fritz. Freut mich, mit dabei zu sein. Ja, mein Name ist Martin Pauli. Ich bin 49 Jahre alt, bin in Deutschland am Niederrhein aufgewachsen. Habe Informatik studiert, bin Diplom-Informatiker an der RWTH Aachen und habe mit 14 Jahren in Deutschland mit dem Segelflug begonnen. Das war am Grefrater Niershorst, nicht weit von Mönchengladbach und Düsseldorf, nahe der niederländischen Grenze. Und dann hat es mich 1998 aus beruflichen Gründen in die USA verschlagen. Damals war die Absicht, für ein Jahr hier zu bleiben. Und ja, jetzt sind es über 20 Jahre und ich bin immer noch hier. Okay. Bin begeisterter Motorflieger. Segelflug ist in den USA ja weniger verbreitet. Und das ist nach wie vor mein Lieblingshobby.
Dein Lieblingshobby ist das Fliegen, genau. Und so bin ich eigentlich auch auf dich gestoßen. Du hast einen sehr großen YouTube-Kanal, Martin. Und das sind jetzt schon so 30.000 Abonnenten, die du hast. Und du nimmst deine YouTuber immer mit auf die Reisen, wenn du quer durch die Staaten fliegst. Wie ist es denn zu dieser Idee gekommen, dass du gesagt hast, irgendwann, ich mache einen YouTube-Kanal auf?
Das hat damit angefangen, dass ich eines Tages mit der Bonanza nach Chicago herfliegen wollte. Das war seit ewigen Zeiten ein Traum, mal zu einem dieser riesengroßen Flughäfen der Welt zu fliegen, mit dem kleinen Flugzeug. Und in der Vorbereitung auf diesen Flug habe ich im Internet nach Informationen gesucht, um mir ein Bild davon zu machen, was erwartet mich da, was muss ich wissen, um möglichst gut vorbereitet zu sein. Und ich habe da wenig gefunden. Und ein befreundeter Pilot, der mitgeflogen ist auf diesem Flug, hat damals diese noch relativ neuen GoPro-Kameras gehabt. Er hatte eine davon. Wir haben dann noch eine zweite organisiert und ich hatte ein bisschen Ton-Equipment. Und da haben wir einfach gedacht, es ist vielleicht für andere hilfreich, das mal zu sehen, wie das abläuft. Wir haben den Flug aufgenommen, haben davon eine Fassung zusammengeschnitten. Ja, und das war das erste öffentliche Video auf dem Kanal. Und das hat ein bisschen gedauert, bis es von anderen Piloten gefunden wurde. Aber im Laufe der Zeit hat man gemerkt, dass da Interesse dran besteht, sowas mal zu sehen und erklärt zu kriegen. Und dann habe ich halt mehr davon gemacht, ja, und im Laufe der Zeit ist daraus eine ziemlich große Sammlung geworden.
Wenn man die Videos jetzt sieht, die sind sehr, sehr professionell und auch mit sehr viel Liebe zusammengeschnitten, aufgearbeitet worden. Die sind mit einem tollen Intro unterlegt. Wie viele Stunden muss man da in so ein Video oder wie viel Arbeit steckst du denn in so ein Video rein, wenn das so fertig auf YouTube zu sehen ist?
Das ist sehr unterschiedlich. Meine Frau würde wahrscheinlich sagen, zu viel.
Okay.
Und die einfacheren sind wirklich die so ähnlich wie damals dieses erste Chicago-Hair-Video einfach nur eine Zusammenfassung eines Fluges sind. Ich würde sagen, im Schnitt vielleicht zwischen 5 und 10 Stunden Nachbearbeitung für ein solches Video. Oh. Etwas größer sind dann manche Projekte, die weniger mit einem konkreten Flug zu tun haben und mehr so Lernvideos sind. Zum Beispiel gibt's da eins über Gemischmanagement, Mixture Management, Lean of Peak, oder es gibt eine kleine Serie über das Fliegen mit mehrmotorigen Flugzeugen. Und da können dann schon mal zwischen 50 und 100 Stunden in ein Video reingehen.
Okay. Ich meine nämlich auch so ein Video bei dir gesehen zu haben. Da war deine Bonnie, glaube ich, in der Motorüberholung und dann hast du neue Werte hast du erflogen, glaube ich. Ne? Du hast auch jetzt momentan dein Cockpit umgestellt.
Richtig.
Du bist jetzt auf Digital-Cockpit bist du jetzt umgestiegen. Dadurch hast du natürlich jetzt auch nochmal die Möglichkeit, am Motor noch feiner zu justieren während des Fluges. Da läuft bei dir immer sehr viel Liebe ins Detail rein, kann man dann sehen, weil du dann Tabellen einblendest für den Zuschauer. Also es ist unglaublich viel. Hast du denn helfende Hände beim Schnitt oder machst du es wirklich alleine?
Den Schnitt und die die Nachbearbeitung des Videos mache ich wirklich alleine. Ab und zu kommt es mal vor, dass beim Drehen jemand hilft, je nachdem, was für ein Projekt es ist. Aber die allermeisten Dinge mache ich wirklich alleine. Nicht, weil ich keine Hilfe möchte, sondern weil es einfach so viel Flexibilität erfordert, dass hobbymäßig jedenfalls man von jemandem erwarten kann, dass er da einfach mitmacht.
Du hattest jetzt gesagt, der Anfang war eigentlich dafür gedacht, um zu zeigen, wie man so einen großen Flughafen Chicago jetzt zum Beispiel anfliegt. Kriegst du eigentlich Fanpost, so altmodisch, wie man das kennt?
Nee, also nicht altmodisch im Briefkasten. Was aber an Feedback kommt, ist ganz überwiegend aus Kommentaren auf YouTube. Und das ist ja auch die einfachste Möglichkeit, wenn man das Video sieht, da direkt einfach unten drunter einen Kommentar zu hinterlassen. Und dann, das freut mich auch immer zu hören, was Leuten gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und am schönsten ist es immer, wenn jemand schreibt, dass er die Videos gesehen hat über eine Zeit lang und dann mit der Fliegerei angefangen hat. Oder vielleicht ist sie mal früher mal geflogen und hat jetzt wieder angefangen, weil die Videos so einen kleinen Anstoß gegeben haben. Das ist immer besonders schön, wenn man hört, dass jemand anders jetzt fliegt wegen der Videos.
Okay, also Resonanz, kann man so zusammenfassen, ist durchweg positiv, dass du auch die Leute wieder zum Fliegen heranführst, die jetzt vielleicht länger nicht mehr im Cockpit gesessen haben?
Ja, überwiegend positiv. Es gibt natürlich immer mal auch andere Kommentare. Manchmal sind es auch technische Fragen zu einem Video. Also ich hab gesehen, du hast an dieser Stelle das gemacht, warum? Oder wäre nicht dies oder das besser gewesen? Ah. Und dann entwickelt sich schon mal eine Diskussion. Und manchmal lerne ich auch was daraus. Manchmal hab ich wirklich was falsch gemacht oder was gemacht, was man besser hätte machen können. Und das ist so ein Nebeneffekt dieser Videos, dass ich immer noch was daraus lerne. Nicht nur aus den Kommentaren, sondern auch aus dem Schnitt. Wenn ich mir das Material ansehe, da fällt mir eigentlich immer irgendwas auf, was nicht so ganz perfekt ist, wo man dann ohne Videobeweis wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen wäre.
Ah, okay. Ja, also manchmal kann man es, glaube ich, erkennen. Da gab es auch mal eins, da bist du auch, glaube ich, nach Chicago geflogen und hattest dir aus Versehen, glaube ich, eine VOR eingedreht, wolltest aber eigentlich aufs ILS irgendwie kommen. Mhm. Und da bist du dann aber auch so selbstkritisch, dass du sagst, das schreibe ich jetzt aber auch nochmal hier mit rein, dass ich hier die falsche Frequenz erwischt habe oder falsch gelesen habe auf dem Jeppesen-Blatt.
Stimmt, ja. Ich will niemandem vorgaukeln, dass es hier um Perfektion geht. Man will immer den perfekten Flug haben und ich glaube, der ist unerreichbar. Es gibt immer irgendwas, was nicht perfekt ist und man muss die Fehler halt so klein halten, dass nichts Schlimmes dabei herauskommt. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich die Fehler auch eingesteht und zugibt, dass man nicht perfekt ist und versucht, daraus zu lernen. Nur so kann man im Laufe der Zeit immer besser werden.
Das ist eine sehr ehrliche Antwort, das finde ich toll, weil bei uns in Deutschland wird das ja leider immer mal wieder so mit dieser offenen Fehlerkultur wird das ja gerne immer ein bisschen klein geschwiegen oder man guckt sich dann am Flugplatz immer sehr betreten lieber auf die Füße. Das finde ich eine ganz tolle Einstellung, dass du sagst, den perfekten Flug, den gibt's nicht, aber man kann trainieren, ihn so perfekt wie möglich zu bekommen. Jetzt aber nochmal Stichwort Fans. Ich habe ein Video gesehen, da bist du im Abflug und der Controller oder irgendein anderer spricht dich an, hey, is that Martin? Wenn du so eine Reaktion auf dem Funk hörst, wenn man die November 70 Tango Bravo im Funk hört und du wirst persönlich angesprochen, macht das was mit dir, mal ganz platt gefragt? Ist das eine schöne Bestätigung für dich?
Ach ja, klar, man freut sich schon, wenn man hört, dass mein Kennzeichen oder meine Stimme bekannt sind. Denn die Zielgruppe meines Kanals sind ja andere Piloten. Und wenn dann Piloten oder Controller oder andere Luftfahrtbegeisterte mal kurz Hallo sagen, da freue ich mich schon, ja.
November 70 Tango Bravo, so heißt deine Bonanza.
Richtig.
Das ist ein sehr für mich persönlich markantes, kurzes Kennzeichen. Normalerweise fangen die ja November und dann kommt eine sehr lange Zahlenreihe hinten dran. Ist das ein Wunschkennzeichen gewesen? Kann man bei der FAA sagen, ich möchte, dass die so heißt?
Man kann das beantragen, ja. Allerdings hatte meine Bonanza dieses Kennzeichen schon, als ich sie gekauft habe. Ich habe die Bonanza vor, sagen wir mal, in 2012 habe ich sie von einer Haltergemeinschaft in Houston im Staat Texas gekauft. Und ich habe das Kennzeichen nicht geändert. Es ist ja auch erst im Laufe der Zeit eigentlich so ganz allmählich so geworden, dass das Kennzeichen durch die Videos bekannter wurde. Aber ja, du hast... Also
ein Glücksgriff.
Ja.
Eigentlich ist es ein Glücksgriff.
Stimmt. Die meisten Kennzeichen sind nochmal eine Ziffer länger. Also November und dann fünf Zahlen oder Zahlen und Buchstabenkombinationen. Und 7-0 Tango Bravo, das geht so leicht von der Zunge runter. Das kann man sich gut merken.
Das stimmt. Hm? Das ist schön. Ja, cool. Martin, ich würde gerne mal mit dir so auf das Thema Fly-Ins bei euch in den Staaten zu sprechen kommen. Die USA sind ja eigentlich so das Land, wo ständig irgendwie viele Fly-Ins stattfinden. Da fällt mir eigentlich so als erstes Oshkosh ein. Meine erste neugierige Frage, bist du schon mal live in Oshkosh gewesen und vielleicht auch sogar mit dem eigenen Flugzeug?
Ja, ich bin mehrfach in Oshkosh gewesen. Die ersten 3 Jahre nach meinem Umzug hier in die USA bin ich mit dem Auto hingefahren, immer so für einen Tag. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war das eine ziemliche Schnapsidee, weil Oshkosh kann man in einem Tag nicht wirklich erleben. Das ist einfach viel zu groß. Aber ich wusste es damals halt nicht anders. Und dann bin ich etwas später einmal mit dem Flieger hingeflogen, auch nur für einen Tag. Und erst 2019 bin ich zum ersten Mal längere Zeit dort gewesen. Bin am Freitag vorher schon hingeflogen, habe mein Zelt neben dem Flugzeug aufgebaut, wie Zehntausende andere auch. Und war dann 10 Tage dort vor Ort. Und ich glaube, selbst in den 10 Tagen habe ich noch nicht alles gesehen, was es dort zu sehen gibt. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Und die Dimension ist für deutsche Luftfahrtverhältnisse einfach unvorstellbar. Es gibt außerhalb der USA nichts Vergleichbares in dieser Größenordnung.
Ja gut, es ist ja eigentlich das Event schlechthin auch bei euch in den Staaten eigentlich, ne?
Richtig, ja. Es gibt noch, es gibt ein zweites, das auch sehr groß ist, allerdings nicht so groß wie Oshkosh, das ist Sun and Fun. Das ist im Frühjahr immer in Florida, in der Stadt Lakeland.
Okay.
Eigentlich ähnlich zu Oshkosh, wenn man sich anguckt, was dort passiert und wer dort hinfliegt. Allerdings doch ein ganzes Stück kleiner. Ja, und dann kommt lange nichts und dann gibt es viele kleinere Fly-Ins, mehr regional.
Ja.
Aber Sun and Fun und Air Venture, das EAA Fly-In in Oshkosh, Wisconsin, das sind die beiden großen.
Okay. Die NOTAMs sollen sehr umfangreich zu Oshkosh sein. Ich habe irgendwo mal gelesen, so um die 30 Seiten.
Das stimmt, ja.
Ja?
Ja.
Und wie muss ich mir jetzt eine Flugvorbereitung deinerseits vorstellen, wenn du jetzt sagst, du fliegst da jetzt von Cedar Rapids aus hin? Wann bereitest du dich vor? Wann geht das so grob los bei dir?
Ja, die 30 Seiten, das sollte einen nicht zu sehr erschrecken, weil es dort viele verschiedene Dinge gibt und nicht alles ist für einen Flug relevant. Es gibt zum Beispiel unterschiedliche Verfahren, ob man jetzt mit Sichtflug oder IFR anfliegt. Es gibt nochmal für die alten Warbirds, also die alten Militärflugzeuge, gibt es nochmal spezielle Anflugverfahren. Und so kann man schon mal rausfiltern, was überhaupt für einen einzelnen Flug jetzt relevant ist. Und da sind dann am Ende, also für die meisten Flieger würde ich mal sagen, wahrscheinlich nur 4 oder 5 Seiten wichtig. Und im Prinzip geht es da um die Route. Also die letzten 20 Meilen etwa fliegen alle hintereinander, so in einer Reihe, mit derselben Geschwindigkeit, die gleiche Route. Und es geht um die Funkverfahren, wo man nur hört, es wird nicht gesendet. Die einzige Bestätigung, die man gibt, ist durch Querruder mal ein bisschen rechts und links rollen, dem Controller zu bestätigen, weil ansonsten die Frequenzen völlig überlastet wären. Dann landet man und wird dann vom Freiwilligen am Boden geleitet bis zur Parkposition, je nachdem, ob man nur für einen Tag bleibt oder für länger oder ob man mit dem Flugzeug zelten möchte, gibt es da verschiedene Bereiche. Man hat ein Schild, das muss man vorbereiten, das wird dann durchs Cockpitfenster so hoch gehalten, dass die Volunteers das sehen können. Und dann ist man da und ähnliche Verfahren gibt es wieder für den Abflug. Und im Prinzip muss man einfach nur wissen, welche Route fliege ich, wie schnell muss ich fliegen, welche Höhe und was erwartet mich im Funk. Und wenn man das ein- oder zweimal gemacht hat, ist das ist das kein großes Problem.
Aber einem Fluganfänger würdest du dem eher abraten, alleine zu fliegen oder wenigstens einen erfahrenen Piloten mitzunehmen?
Also für den ersten Flug nach Oshkosh zum AirVenture ist es bestimmt hilfreich, jemanden mit dabei zu haben, der schon mal da war. Keine Frage, denn die meisten sind doch ein bisschen nervös, wenn sie das zum ersten Mal machen und nicht genau wissen, was einen erwartet. Was man machen kann, ist außerdem die Stoßzeiten zu vermeiden. Also zum Beispiel ist es einfach ganz früh morgens anzukommen, so direkt um 7 Uhr, wenn der Platz öffnet. Dann ist meistens noch recht wenig Betrieb. Und dann, das ist viel, viel einfacher, als später anzukommen, wenn vielleicht der Luftraum voll ist und man ins Hold geschickt wird. Es gibt da zwei große Seen, die gut aus der Luft zu sehen sind. Darüber werden so richtige Warteschleifen organisiert, wenn der Platz zum Beispiel mal geschlossen wird, weil vielleicht jemand einen kleinen Unfall gehabt hat oder einfach zu viel Betrieb ist. Also früh morgens ankommen, das hilft. So habe ich das beim letzten Mal gemacht, 2019, vielleicht schon am Tag vor dem Wochenende, um einfach die großen Massen zu vermeiden. Und das macht einen riesen Unterschied. Dann kann man sich den Massenbetrieb vom Boden mal genau angucken, vielleicht mal ein kleines Funkgerät mitnehmen, um damit reinzuhören. Ja, und dann ist das Ganze schon machbar für fast alle Piloten.
Okay, also einen erfahrenen Hasen sollte man auf der rechten Seite oder auf der linken Seite sitzen haben oder auch vielleicht erstmal mitfliegen. Muss man sich denn dieses Oshkosh so vorstellen wie so ein, ja, ich nenne es jetzt mal so ein Bienennest und da ist wirklich eine Woche lang richtig was los? Also an und ab, es heißt ja nicht umsonst, the busiest airport in the world?
Nicht ganz, denn der Flugplatz wird für einige Stunden jeden Tag geschlossen, wenn die große Flugshow stattfindet. Das heißt, Anflüge und Abflüge für Besucher sind ein paar Stunden lang morgens möglich und dann wieder ein paar Stunden nach der Flugshow bis kurz vor Sonnenuntergang. Und dann ist der Platz geschlossen über Nacht für diese Woche. Und deshalb gibt es halt diese Stoßzeiten, weil immer nur morgens und abends jeweils ein kurzes Zeitfenster da ist. Von Montag bis Sonntag jedenfalls. Ein bisschen anders ist es am Wochenende vorher, Samstag, Sonntag, bevor die Show losgeht. Da ist wirklich den ganzen Tag dann Betrieb. Und da kommen auch die meisten Piloten oder Besucher an, die jedenfalls die Woche über dort bleiben möchten.
Okay, und du stehst dann morgens um 7 Uhr jetzt auf und frühstückst und dann bist du ab, sagen wir mal, 8:30, 9 bis abends um Uhrzeit X bist du dann tatsächlich auf dem Flugevent Oshkosh unterwegs und führst dann Gespräche mit Piloten, schaust dir Flugshows an, suchst vielleicht auch ein paar Teile für die November 70 Tango Bravo zusammen?
Genau, ja, all das passiert. Es gibt Seminare, wo man was Neues lernen kann, ein sehr breites Angebot, das sind handwerkliche Fertigkeiten. EAA ist ja die Experimental Aircraft Association, das hat angefangen als Fly-In für Homebuilds, also für Leute, die ihre eigenen Flugzeuge im Keller oder in der Garage oder in ihrem Hangar bauen. Und die Fertigkeiten davon, die kann man dort in Vorführungen oder Präsentationen erlernen und vertiefen. Und dann gibt es jede Menge andere Vorführungen oder Seminare, um, was weiß ich jetzt, Wetterkunde oder Luftrecht oder Kunstflug oder was auch immer. Also wenn es mit der Fliegerei zu tun hat, kann man es in Oshkosh lernen.
Also, okay, ja, das ist ja cool. Also habe ich jetzt Oshkosh auch nochmal auf dem Zettel, muss ich auch nochmal hin. Toll.
Würde ich auf jeden Fall empfehlen, ja.
Dann hoffen wir, dass Corona jetzt endlich mal bald tot ist, dass wir mal wieder in ein normales Leben starten können. Also wir haben Oshkosh angesprochen, wir haben das Sun and Fun in Lakeland, Florida angesprochen. Kann man das irgendwie so ein bisschen in Worte fassen, diese Stimmung, die da herrscht? Also gut, ich stelle mir das jetzt auch so, dieses Reno Air Race gibt es ja auch noch. Aber kann man das irgendwie in Worte fassen oder kann man einfach nur, oder würdest du einfach jetzt nur sagen, nee, da musst du einfach hin, das musst du selbst erleben, um es mal gesehen zu haben? Weil Amerikaner haben ja auch ein ganz anderes Verhältnis zur Luftfahrt auch, ne?
Ja, stimmt. Und es gibt natürlich noch dann auch noch andere Veranstaltungen, wie zum Beispiel die Reno Air Races oder militärische Flugvorführungen, wo man als Besucher hinkommt, die für jedermann interessant sind, wo man nicht unbedingt selbst Pilot sein muss, um es zu genießen. Oshkosh und Sun and Fun sind halt für Piloten besonders interessant, weil es so vielfältig ist. Mhm. Und weil man auch im Laufe der Jahre halt immer mehr Leute kennenlernt, die auch Piloten sind. Für manche ist das wie so eine Art Familientreffen, wo man einmal im Jahr dann zusammenkommt mit seinen Freunden und Bekannten.
Okay.
Mit den Menschen, mit denen man durch die Fliegerei halt verbunden ist. Und
cool.
Ja, also wer immer die Möglichkeit hat, das mal zu erleben, das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also wenn man im Ende Juli ist das immer im Chicagoer Raum ist und dann vielleicht noch mal ein paar Tage Urlaub dranhängen kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Okay, also wer jetzt Lust bekommen hat auf Oshkosh, wir verlinken das nochmal in den Shownotes bei uns. Da gibt es dann einen Link, da kann man dann mal draufgehen. Auch das Reno Air Race, wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, da könnt ihr euch dann mal informieren und euch noch nähere Informationen holen. Und vielleicht trifft ihr ja dann auch Martin mit der November 70 Tango Bravo dort, durch Zufall. Martin, du bist in Deutschland geflogen, du fliegst seit vielen, vielen Jahren in den Staaten. Wie unterscheiden sich denn beide Länder in der Komplexität ihrer jeweiligen Luftrechte? Gibt es ein Land, in dem es in Anführungszeichen einfacher zu fliegen ist, aus deiner Sicht heraus?
Also wenn es ums Luftrecht geht, gibt es, glaube ich, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und das ist auch nicht überraschend, denn es gibt ja die ICAO-Richtlinien, die eigentlich für alle Länder der Welt gelten, wo geflogen wird. Mhm. Und das nationale Luftrecht ist, wenn es um Dinge wie Luftraumstruktur geht oder Instrumentenflugverfahren, ist im Prinzip sehr ähnlich. In der Praxis ist es dann doch oft ein bisschen anders. Und es scheint mir so, dass hier in den USA vieles praxisfreundlicher ist, dass vieles einfacher ist und dass das Flugzeug hier sagen wir mal als Transportmittel zur Beförderung mehr normal ist als in Deutschland. In Deutschland die typische Fliegerei, die Motorfliegerei, die ich so von meinen Zeiten dort kenne, da gibt's viele Lokalflüge oder man fliegt mal irgendwo hin, trinkt eine Tasse Kaffee und fliegt wieder zurück und das war's dann. Mhm. Hier in den USA ist es viel häufiger so, dass auch kleine einmotorige Flugzeuge für Urlaubsreisen genutzt werden oder für geschäftliche Reisen. Das hat vielleicht was mit den großen Entfernungen hier in diesem sehr großen Land zu tun. Aber ein bisschen ist es, glaube ich, auch die größere Freiheit, die man hat als Pilot, als Flieger hier in den USA. Und das fängt damit an, dass es zum Beispiel an den meisten Flugplätzen keine Öffnungszeiten gibt. Der Flugplatz ist immer geöffnet. Man braucht da keinen Beauftragten für Luftaufsicht oder Flugleiter. Das geht alles, das wird alles unter den Piloten selbst geregelt. Und fast alle Flugplätze haben Befeuerung für die Landebahnen und die Taxiways,
ja,
die man selber mit dem Mikrofon über das Funkgerät einschalten kann, wenn man sie braucht. Und,
ist das dieses berühmte dreimal draufdrücken?
Ja, genau. Zwischen 3 und 7 Mal, je mehr ich drücke, desto heller wird es. Und so kann ich mir die Lichter selber anschalten. Nachtflug ist hier zum Beispiel völlig normal. Das ist in der Privatpilotenlizenz mit enthalten. Man kann keinen PPL machen ohne Nachtflugberechtigung. Oder ich weiß nicht, ob es CVFR, ob es das heute in Deutschland noch gibt, diesen kontrollierten Sichtflug. Das ist...
Ja, also NVFR gibt's, musst du dann eine extra Lizenz machen. Ist bei uns auch zum Beispiel der Einstieg für das IFR-Rating. Mhm. Dass du also ohne diese Nachtflug VFR-Berechtigung kannst du nicht ins IFR einsteigen. Ah, ja. Ist bei uns immer noch sehr stringent, wird das immer noch voneinander getrennt. Würdest du denn sagen, dass das Fliegen bei euch in Amerika ist einfacher? Obwohl, also klar, Luftrecht, klar, ICAO-Standard, aber so generell Ausbildung ist. Kommt man da leichter zum Schein oder wird es dem Anwärter leichter gemacht?
Das kann ich, glaube ich, nur schwer beurteilen, weil sich in den 20 Jahren, in denen ich nicht mehr in Deutschland lebe, in Europa so viel geändert hat mit den Lizenzen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie das heute aussieht. Aber ich kann ein bisschen beschreiben, wie es hier aussieht. Also für die Privatpilotenlizenz muss man 40 Stunden fliegen.
Ja.
Minimum, davon mindestens 20 mit Lehrer. Es wird auch viel Solo gemacht.
Okay.
Ist, glaube ich, selten, dass jemand mit 40 Stunden auskommt. Ja. Aber das ist die vorgeschriebene Mindestzahl. Und das schließt Nachtflug ein. Da ist Überlandflugtraining mit dabei. Da ist dieser kontrollierte Sichtflug mit dabei. Und da sind sogar mindestens 3 Stunden Instrumentenflugtraining mit dabei. Man will einfach sicherstellen, dass jemand, der mal versehentlich in die Wolken reinfliegt, was nachts zum Beispiel gar nicht so unwahrscheinlich ist, weiß, wie er damit klarkommt und wie er da sicher wieder rauskommt. Und dann kann man...
Sehr sinnvoll.
Ja, ja. Dann kann man die Prüfung machen. Es gibt, wie ich das damals von Deutschland auch kenne, eine theoretische Prüfung, so also Multiple Choice, und eine praktische Prüfung mit einer Art mündliche Prüfung und dann natürlich der Prüfungsflug selber. Und dann ist man Privatpilot. Und viele schließen dann die Instrumentenflugberechtigung an. Da muss man also nochmal 40 Stunden Flugtraining investieren, mindestens 15 mit Lehre. Man kann hier auch mit einem, man nennt das ein Safety Pilot, ein Sicherheitspilot, der auf dem rechten Sitz sitzt, der selber auch mindestens Privatpilot ist, der die Luftraumbeobachtung macht. Und dann kann man mit so einer Brille, die die Sicht einschränkt, selber üben.
Okay.
Da gehört noch ein längerer Überlandflug mit dazu und dann kann man die IFR-Berechtigung machen. Auch wieder eine schriftliche Prüfung und die praktische Prüfung. Und ja. Der Prozentsatz der Privatpiloten, die dann auch IFR irgendwann machen, ist hier recht hoch. Weil wenn man reisen möchte, IFR halt doch sehr praktisch ist.
Du hast eine IFR-Berechtigung.
Ja, richtig.
Ich jetzt mal so einfach rein.
Ja.
Du trainierst sehr viel IFA. Aufs IFA würde ich gleich mit dir auch nochmal gerne zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch wissen, wie lange, also bei uns in Deutschland ist ja so eine PPLA 2 Jahre gültig. Ja, und dann musst du einen Überprüfungsflug machen und dann kriegst du das im Schein wieder verlängert und dann ist gut. Wie lange ist die bei euch in den Staaten gültig, die PPL?
Die ganze Struktur ist ein bisschen anders. Die Lizenz selber verfällt nicht, die ist immer gültig. Was man neu machen muss im Laufe der Zeit, ist das Medical.
Ja.
Und das ist ein bisschen, das hängt ein bisschen davon ab, was man fliegt und wie alt man ist. Wenn man zum ersten Mal fliegt, dann geht man zum Fliegerarzt, wie in Deutschland auch. Und wenn man unter 40 ist, dann gilt das 5 Jahre. Wenn man über 40 ist, dann gilt es 2 Jahre. Und dann gibt es inzwischen noch ein vereinfachtes Verfahren, das die FAA hier vor, ich glaube, etwa 4 Jahren eingeführt hat. Das heißt Basic Med.
Ja.
Und das ist eine ähnliche Untersuchung im Prinzip, die aber der Hausarzt abzeichnen kann, wo man also nicht mehr zu einem speziellen Fliegerarzt gehen muss. Und so kann man dann die eigene medizinische Routineuntersuchung mit dem Medical verbinden. Was man neben dem Medical dann noch braucht, ist ein sogenanntes Flight Review. Das ist ein Überprüfungsflug mit einem Fluglehrer, der alle 2 Jahre gemacht werden muss. Da gibt es eine Stunde einen mündlichen Teil, wo man Luft reicht und andere Dinge nochmal ein bisschen auffrischt. Und wenigstens eine Stunde in der Luft. Und wenn der Fluglehrer zufrieden ist, wird das im Flugbuch abgezeichnet und dann darf man wieder 2 Jahre fliegen. Also das sind die gesetzlichen.
Das ist auch unabhängig, wie viele Stunden ich dann fliege.
Ja.
Also das ist egal, ob ich dem 200 Stunden vorlegen kann oder 300. Das muss ich alle 2 Jahre, muss ich diesen Review-Flug
führen. Genau. Und wenn ich mal 10 Jahre nicht geflogen bin, dann kann ich auch mit einem solchen Flight Review und einem frischen Medical dann wieder fliegen. Und dann muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Stunde einplanen, um wieder Flüge zu sein. Aber das geht im Prinzip genauso.
Eigenes Flugzeug. Eine Bonanza ist es bei dir geworden, die du ganz alleine besitzt. Sensibles Thema Kosten. Darf ich dich mal darauf ansprechen, was in den Staaten ein Flugzeug so übers Jahr kostet? Jetzt an Versicherung, Hangar, Annual. Was muss ich mir da so auf die Seite legen?
Ja, die Frage wird oft gestellt und es ist sehr schwer, da ein brauchbares Bild jetzt mit meinen konkreten Zahlen zu vermitteln, denn die Zahlen hängen sehr davon ab, was das für ein Flugzeug ist, welche Werft sich darum kümmert, wie viel man selber macht in Reparaturen, Ölwechseln und so weiter. Hangarpreise sind sehr verschieden und auch Versicherung zum Beispiel, das hängt sehr davon ab, welche Lizenzen und wie viel Flugerfahrung man hat. Also man kann es kurz zusammenfassen, ja, es ist nicht billig und es erfordert für mich jedenfalls, dass man Kompromisse macht. Ich habe zum Beispiel kein riesiges Haus, ich habe kein teures Auto, ich habe keine anderen teuren Hobbys und deshalb kann ich mir das Flugzeug leisten, weil ich mir halt vieles andere nicht leiste. Aber da jetzt konkret zu sagen, es kostet pro Stunde so und so viel oder im Jahr so und so viel, das wäre, glaube ich, ein bisschen irreführend, da jetzt konkrete Zahlen zu nennen.
Okay, alles klar. Wie viele Stunden fliegst du so circa übers Jahr VFR oder auch IFR? Ich glaube, also ich aus dem Gefühl raus würde ich sagen, du trainierst tatsächlich mehr IFR und fliegst mehr IFR, weil es dir, glaube ich, mehr Freiheiten gibt, um Destinationen in den Staaten zu erreichen, als dass du VFR fliegst. Also ich habe es, glaube ich, in Aspen bist du, glaube ich, mal VFR irgendwie abgeflogen, aber gehst dann, glaube ich, sofort ins IFR, weil es auch für euch oder generell einfacher ist, geleitet zu werden, ne, von ATC, oder?
Ja, in Aspen, das war wirklich die ganze Zeit IFR. Aber im Prinzip ist es hier im Mittleren Westen jedenfalls oder alles, was nicht in den hohen Bergen ist, da ist IFR für mein Flugzeug, für meine Bonanza immer die erste Wahl, wenn ich über Land fliege, weil man immer doch jemanden mit am Boden hat, der ein Auge auf einen wirft, der ein bisschen mithilft und wenn es mal zu einem Unfall oder Zwischenfall kommen sollte, dann ist halt jemand da, der Search and Rescue organisiert. Und wenn das Wetter unvorhergesehen mal auf einmal schlechter wird, überraschenderweise schlechter wird, dann ist IFR natürlich die bessere Wahl. Also im Prinzip ist IFR über Landfliegen einfacher als VFR. Und das ist, glaube ich, in Europa nicht anders. Denn mit der komplizierten Luftraumstruktur, so eng wie alles ist, IFR, ja, wenn die Route erstmal abgesegnet ist, dann fliegt man einfach und macht sich um Luftraum keine Gedanken mehr.
Okay.
Flugstunden, ja, seit ich die Bonanza habe, bin ich im Jahr immer so zwischen 100 und 150 Stunden geflogen. Im letzten Jahr habe ich noch meine Fluglehrerlizenz gemacht und das geht dann jetzt nochmal nach oben. Also ich denke, das wird sich etwa verdoppeln, vielleicht bis auf 300 Stunden im Jahr, was ich dann fliege.
Die du dann IFA-mäßig dann unterwegs bist mit deinen Flugschülern oder?
Nee, das ist jetzt alles zusammen, VFR und IFA.
Okay. Ja, du hast es gerade angesprochen. Du bist unter anderem auch FI, Flight Instructor, auch für IFA dann oder jetzt nur für VFR? Darfst du auch IFA unterrichten?
Ja, ich bin letzten Sommer habe ich die CFI Initial, nennt man das, gemacht, also Certified Flight Instructor. Kurz vor Weihnachten habe ich dann die Instrumentenflugberechtigung für meinen Fluglehrer auch noch dazu gemacht.
Wow, mega. Gibt es eigentlich jetzt noch ein Ziel, das du jetzt persönlich für dich jetzt noch erreichen möchtest? Hast du da noch was auf dem Titel, dass du sagst, vielleicht noch die ATPL oder eine CPL vielleicht?
Ja, CPL habe ich schon, den muss man hier als Fluglehrer haben. Also Commercial ist eine Voraussetzung für Fluglehrer in den USA. Klar, ich glaube, es ist ganz wichtig für jeden Piloten, ein Ziel zu haben, das einen motiviert, noch mehr zu lernen und ja, immer offen für Neues zu sein. Das muss nicht immer unbedingt eine neue Lizenz oder ein neues Rating sein. Das kann einfach ein neues Ziel sein oder mal ein Auslandsflug. Für Berechtigungen, ich habe zwei Dinge angefangen, die ich noch gerne abschließen würde.
Ja.
Das eine ist Multi-Engine Rating, also mehrmotorige Flugzeuge fliegen.
Okay.
Und dann gibt's hier das ist kein Rating, sondern ein Endorsement heißt das, für Spornradflugzeuge, das Tailwheel Endorsement.
Ja.
Da habe ich auch letztes Jahr das Training angefangen. Das würde ich gerne dieses Jahr noch ein bisschen vertiefen und dann auch dieses Endorsement kriegen.
Okay.
Und dann eine andere Sache, wo ich mal nur kurz reingeschnuppert habe, was aber sehr interessant aussah, ist das Seaplane Rating, also Wasserflugzeuge.
Oh ja, okay.
Das ist noch eine ganz andere Welt mit ganz anderen Destinationen, wo man dann hinfliegen kann, was auch sehr verlockend aussieht.
Da kann man ja dann auch mit den Kufen, dann sind ja unter den Kufen nochmal Rollen, also das heißt, man kann dann amphibisch dann sowohl als auch Land und Wasser. Ich glaube, dass so diese Anflüge sind sehr spannend. Ich kenne das aus Vancouver, unser altes Crew-Hotel, das Pan Pacific, das lag direkt am See.
Mhm.
Und wenn man dann so diese Otter Wasserflugzeuge da reinkam, kommen sah, die mussten dann genau gucken, wie stehen die Wellen, wie kann man da jetzt landen. Ich glaube, das ist fliegerisch ist das nochmal ein Sprung nach vorne, glaube ich, ne?
Ja, da ist viel zu lernen, weil die Technik des Landen und Startens ganz anders ist auf dem Wasser. Und weil man jetzt nicht nur die Regeln der Luftfahrt, sondern auch noch die Regeln für den Schiffsverkehr kennen und beachten muss. Also das ist für mich jedenfalls eine ganz neue Welt und vielleicht nicht etwas, was ich jetzt dieses Jahr in Angriff nehme, aber irgendwann im Laufe der nächsten Jahre würde ich da gern noch ein bisschen mehr reinschnuppern.
Okay, also du hast schon reingeschnuppert, du bist schon aktiv dabei und würdest dann jetzt auch gerne irgendwann dann mal einen Abschluss machen?
Ja, ich glaube, aktiv dabei ist für Wasserflugzeuge zu viel gesagt. Ich bin zweimal mit einem Wasserflugzeug mitgeflogen und habe so einen ersten Eindruck bekommen, ja, aber das war es bis jetzt auch.
Okay, also Tailwheel ist dann in greifbarer Nähe?
Ja,
ja.
Und Multi-Engine auch. Also da geht es eigentlich nur darum, den Prüfungsflug zu machen.
Oh, aber die schönen Videos mit der Tango Bravo bleiben uns erhalten oder kommt jetzt eine
Tango 4? Nee, die bleiben erhalten.
Das ist gut.
Und sollte irgendwann mal ein anderes Flugzeug kommen, was ich in näherer Zukunft nicht sehe, allein schon aus finanziellen Gründen, dann müsste ich vielleicht gucken, das Kennzeichen November 7 und Tango Bravo zu übertragen, denn das ist ja inzwischen zu so einer Art Markenname geworden. Ja,
das ist
Und macht es dann auch für mich einfach. Ich glaube, ich merke jetzt schon, wenn ich mal ein anderes Flugzeug fliege, dann verhaspel ich mich manchmal und melde mich mit 7-0 Tango Bravo, auch wenn ich vielleicht in einem Schulflugzeug sitze.
Okay. Und das löst dann auch schon mal Gelächter aus? Oder fangen wir mal so rum. Flugschüler, wie bekannt bist du bei deinen Flugschülern? Oder in deinem Verein, wo du noch schulst nebenbei? Kennt man den Martin Pauli da? Ja klar, kennt man dich, aber...
Ja, die kennen mich mehr, weil sie mit mir fliegen, als aus meinen Videos. Manche kennen mich aus den Videos.
Okay.
Das ist jetzt nicht so, dass Leute speziell zu mir kommen, um mit mir zu trainieren, nur weil sie mich aus den Videos kennen. Das hat es bis jetzt jedenfalls noch nicht gegeben.
Okay, aber wäre schön, ne? Also wenn die jetzt alle schreien, ich will mit Martin fliegen, weil ich kenne den aus den Videos. Okay, ja, Mensch Martin, das war richtig nett. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in deinen YouTube-Kanal gegeben hast. Wir würden das gerne in unseren Shownotes mit verlinken, wenn du erlaubst, damit
natürlich gerne, ja.
Diejenigen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen und sagen, oh, da möchte ich jetzt aber auch mal die Tango Bravo kennenlernen, damit die mal gucken können, wo du denn überall so gewesen bist. Also es sind wunderschöne Videos, es sind 200, 300, wie viel hast du jetzt schon online? Es sind viele, ne?
Ja, irgendwo zwischen 100 und 200. Ich kenne die genaue Zahl gar nicht.
Also sie sind großartig. Sie sind zwischen 35 Jahren und 50 Minuten. Sie sind mit tollen Erklärungen. Sie sind toll aufbereitet. Ich gucke sie immer sehr, sehr gerne. Sie sind sehr kurzweilig und man kann viel lernen. Wir verlinken euch das in den Shownotes. Da könnt ihr dann draufschauen. Auch die Homepage von Martin in Cedar Rapids verlinken wir euch dazu. Martin, ich darf mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir am Sonntagvormittag die Zeit genommen hast, mit uns hier abends zu sprechen. Wir wünschen dir hier von Deutschland aus always many happy landings und wünschen dir für die Zukunft alles Gute und bleib vor allen Dingen gesund.
Vielen Dank, Fritz. War schön, mit dabei zu sein und alles Gute für dich und für den Podcast.
Vielen herzlichen Dank. Und euch wünsche ich natürlich auch alles Gute. Always many happy landings. Passt gut auf euch auf. Das nächste Mal ist Christian dann auch wieder mit dabei. Dann sind wir wieder in einer gewohnten Dreierrunde, wie ihr das von uns kennt. Und bis dahin bleibt schön gesund und fliegt fleißig weiter.